Hey, es läuft die Hörfassung und der sechste Teil von Franz Kafkas Brief an den Vater. In diesem Zustand bekam ich also die Freiheit der Berufswahl. War ich aber überhaupt noch fähig, eine solche Freiheit eigentlich zu gebrauchen? Traute ich mir es denn noch zu, einen wirklichen Beruf erreichen zu können? Meine Selbstbewertung war von dir viel abhängiger als von irgendetwas sonst, etwa von einem äußeren Erfolg. Der war die Stärkung eines Augenblicks, sonst nichts. Aber auf der anderen Seite zog dein Gewicht immer viel stärker hinunter. Niemals würde ich durch die erste Volksschulklasse kommen, dachte ich. Aber es gelang. Ich bekam sogar eine Prämie. Aber die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium würde ich gewiss nicht bestehen, aber es gelang. Aber nun falle ich in der ersten Gymnasialklasse bestimmt durch. Nein, ich will nicht durch. Und es gelang immer weiter und weiter. Daraus ergab sich aber keine Zuversicht. Im Gegenteil, immer war ich überzeugt, und in deiner abweisenden Miene halte ich förmlich den Beweis dafür, dass, je mehr mir gelingt, desto schlimmer es schließlich wird ausgehen müssen. Oft sah ich im Geist die schreckliche Versammlung der Professoren. Das Gymnasium ist nur das einheitlichste Beispiel, überall um mich herum war es aber ähnlich. Wie sie, wenn ich die Prima überstanden hatte, also in der Sekunda, wenn ich diese überstanden hatte, also in der Tertia und so weiter zusammenkommen würden, um diesen einzigartigen himmelschreienden Fall zu untersuchen, wie es mir, dem unfähigsten und jedenfalls unwissendsten, gelungen war, mich bis hinauf in die Klasse zu schleichen, die mich, da nun die allgemeine Aufmerksamkeit auf mich gelenkt war, natürlich sofort ausspeien würde. Zum Jubel aller, von diesem Alpdruck befreiten Gerechten. Mit solchen Vorstellungen zu leben, ist für ein Kind nicht leicht. Was kümmerte mich unter diesen Umständen der Unterricht? Wer war imstande, aus mir einen Funken von Anteilnahme herauszuschlagen? Mich interessierte der Unterricht, und nicht nur der Unterricht, sondern alles ringsherum in diesem entscheidenden Alter, etwa so wie einen Bankdefraudanten, der noch in Stellung ist und vor der Entdeckung zittert, das kleine laufende Bankgeschäft interessiert, das er noch immer als Beamter zu erledigen hat. So klein, so fern war alles, neben der Hauptsache. Es ging dann weiter bis zur Matura, durch die ich wirklich schon zum Teil nur durch Schwindel kam. Und dann stockte es. Jetzt war ich frei. Hatte ich schon trotz dem Zwang des Gymnasiums mich nur um mich gekümmert? Wie erst jetzt, da ich frei war? Also, eigentliche Freiheit der Berufswahl gab es für mich nicht. Ich wusste, alles wird mir gegenüber der Hauptsache genauso gleichgültig sein wie alle Lehrgegenstände im Gymnasium. Es handelt sich also darum, einen Beruf zu finden, der mir, ohne meine Eitelkeit allzu sehr zu verletzen, diese Gleichgültigkeit am ehesten erlaubt. Also war Jus das Selbstverständliche. Kleine gegenteilige Versuche der Eitelkeit, der unsinnigen Hoffnung, wie 14-tägiges Chemiestudium, halbjähriges Deutschstudium, verstärkten nur jene Grundüberzeugung. Ich studierte also Jus. Das bedeutete, dass ich mich in ein paar Monaten vor den Prüfungen unter reichlicher Mitnahme der Nerven geistig förmlich von Holzmehl nährte, das mir überdies schon von 1000 Mäulern vorgekaut war. Aber in gewissem Sinn schmeckte mir das gerade, wie in gewissem Sinn früher auch das Gymnasium und später der Beamtenberuf, denn das alles entsprach vollkommen meiner Lage. Jedenfalls zeigte ich hier erstaunliche Voraussicht. Schon als kleines Kind hatte ich hinsichtlich der Studien und des Berufes genug klare Vorahnungen. Von hier aus erwartete ich keine Rettung. Hier hatte ich schon längst verzichtet. Gar keine Voraussicht zeigte ich aber hinsichtlich der Bedeutung und Möglichkeiten einer Ehe für mich. Dieser bisher größte Schrecken meines Lebens ist fast vollständig unerwartet über mich gekommen. Das Kind hatte sich so langsam entwickelt, diese Dinge lagen ihm äußerlich gar zu abseits. Hier und da ergab sich die Notwendigkeit, daran zu denken, dass ich hier aber eine dauernde und entscheidende und sogar die erbittertste Prüfung vorbereitete, war nicht zu erkennen. In Wirklichkeit aber wurden die Heiratsversuche der großartigste und hoffnungsreichste Rettungsversuch, entsprechend großartig war dann allerdings auch das Misslingen. Ich fürchte, weil mir in dieser Gegend alles misslingt, dass es mir auch nicht gelingen wird, dir diese Heiratsversuche verständlich zu machen. Und doch hängt das Gelingen des einzigen Briefes davon ab, denn in diesem Versuch war einerseits alles versammelt, was ich an positiven Kräften zur Verfügung hatte, andererseits sammelten sich hier auch geradezu mit Wucht alle negativen Kräfte, die ich als Mitergebnis deiner Erziehung beschrieben habe, also die Schwäche, der Mangel an Selbstvertrauen, das Schuldbewusstsein, und zogen förmlich einen Cordon zwischen mir und der Heirat. Die Erklärung wird mir auch deshalb schwer werden, weil ich hier alles in so vielen Tagen und Nächten immer wieder durchdacht und durchgegraben habe, dass selbst mich jetzt der Anblick schon verwirrt. Erleichtert wird mir die Erklärung nur durch dein, meiner Meinung nach, vollständiges Missverstehen der Sache. Ein so vollständiges Missverstehen ein wenig zu verbessern, scheint nicht übermäßig schwer. Zunächst stellst du das Misslingen der Heiraten in die Reihe meiner sonstigen Misserfolge. Dagegen hätte ich an sich nichts vorausgesetzt, dass du meine bisherige Erklärung des Misserfolges annimmst. Es steht tatsächlich in dieser Reihe. Nur die Bedeutung der Sache unterschätzt du und unterschätzt sie derartig, dass wir, wenn wir miteinander davon reden, eigentlich von ganz Verschiedenem sprechen. Ich wage zu behaupten, dass dir in deinem ganzen Leben nichts geschehen ist, was für dich eine solche Bedeutung gehabt hätte, wie für mich die Heiratsversuche. Damit meine ich nicht, dass du an sich nichts so Bedeutendes erlebt hättest. Im Gegenteil, dein Leben war viel reicher und sorgenvoller und gedrängter als meines. Aber eben deshalb ist dir nichts derartiges geschehen. Es ist so, wie wenn einer 5 niedrige Treppenstufen hinaufzusteigen hat und ein zweiter nur eine Treppenstufe, die aber wenigstens für ihn so hoch ist wie jene 5 zusammen. Der erste wird nicht nur die 5 bewältigen, sondern noch Hunderte und Tausende weitere. Er wird ein großes und sehr anstrengendes Leben geführt haben, aber keine der Stufen, die er erstiegen hat, wird für ihn eine solche Bedeutung gehabt haben, wie für den zweiten jene eine erste, hohe, für alle seine Kräfte unmöglich zu ersteigende Stufe, zu der er nicht hinauf und über die er natürlich auch nicht hinauskommt. Heiraten. Eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen, hinnehmen, in dieser unsicheren Welt erhalten und gar noch ein wenig führen, ist meiner Überzeugung nach das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen kann. Dass es scheinbar so vielen leicht gelingt, ist kein Gegenbeweis, denn erstens gelingt es tatsächlich nicht vielen und zweitens tun es diese nicht vielen besonders nicht, sondern es geschieht bloß mit ihnen. Das ist zwar nicht jenes Äußerste, aber doch noch sehr groß und sehr ehrenvoll, besonders da sich Tun und Geschehen nicht rein voneinander scheiden lassen. Und schließlich handelt es sich auch gar nicht um diese Äußerste, sondern nur um irgendeine ferne, aber anständige Annäherung. Es ist doch nicht notwendig, mitten in die Sonne hineinzufliegen, aber doch bis zu einem reinen Plätzchen auf der Erde hinzukriechen, wo manchmal die Sonne hinscheint und man sich ein wenig wärmen kann. Wie war ich nun auf dieses vorbereitet? Möglichst schlecht. Das geht schon aus dem bisherigen hervor. Soweit es aber dafür eine direkte Vorbereitung des Einzelnen und eine direkte Schaffung der allgemeinen Grundbedingungen gibt, hast du äußerlich nicht viel eingegriffen. Es ist auch nicht anders möglich, hier entscheiden die allgemeinen geschlechtlichen Standes, Volks- und Zeitsitten. Immerhin hast du auch da eingegriffen, nicht viel, denn die Voraussetzung solchen Eingreifens kann nur starkes gegenseitiges Vertrauen sein, Daran fehlt es uns beiden schon längst zur entscheidenden Zeit. Und nicht sehr glücklich, weil ja unsere Bedürfnisse ganz verschieden waren. Was mich packt, muss dich noch kaum berühren und umgekehrt. Was bei dir Unschuld ist, kann bei mir Schuld sein. Und umgekehrt, was bei dir folgenlos bleibt, kann mein Sargdeckel sein. Ich erinnere mich, ich ging einmal abends mit dir und deiner Mutter spazieren. Es war auf dem Josefsplatz in der Nähe der heutigen Länderbank und fing dumm, großtuerisch, überlegen, stolz, kühl, das war unwahr, kalt, das war echt, und stotternd, wie ich eben meistens mit dir sprach, von den interessanten Sachen zu reden anmachte, euch Vorwürfe, dass ich unbelehrt gelassen worden bin, dass ich erst die Mitschüler meiner hatten annehmen müssen, dass ich in der Nähe großer Gefahren gewesen sei. Hier log ich meiner Art nach unverschämt, um mich mutig zu zeigen, denn infolge meiner Ängstlichkeit hatte ich keine genaue Vorstellung von den großen Gefahren. Deutete aber zum Schluss an, dass ich jetzt schon glücklicherweise alles wisse, keinen Rat mehr brauche und alles in Ordnung sei. Hauptsächlich hatte ich davon jedenfalls zu reden angefangen, weil es mir Lust machte, davon wenigstens zu reden. Darauf aus Neugierde und schließlich auch, um mich irgendwie für irgendetwas an euch zu rächen. Du nahmst es entsprechend deinem Wesen sehr einfach. Du sagtest nur etwa, du könntest mir einen Rat geben, wie ich ohne Gefahr diese Dinge werde betreiben können. Vielleicht hatte ich gerade eine solche Antwort hervorlocken wollen. Die entsprach ja der Lüsternheit des mit Fleisch und allen guten Dingen überfütterten, körperlich untätigen, sich mit ewig beschäftigten Kindes. Aber doch war meine äußerliche Scham dadurch so verletzt, oder ich glaubte, sie müsse so verletzt sein, dass ich gegen meinen Willen nicht mehr mit ihr darüber sprechen konnte und hochmütig frech das Gespräch abbrach. Es ist nicht leicht, meine damalige Antwort zu beurteilen. Und vor allem nicht, wenn dasteht, dass es nicht leicht war, deine damalige Antwort zu beurteilen. Einerseits hat sie doch etwas Niederwerfendes Offenes, etwas Niederwerfend Offenes. Gewissermaßen Urzeitliches. Andererseits ist sie allerdings, was die Lehre selbst betrifft, sehr neuzeitlich bedenkenlos. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, viel älter als 16 Jahre, gewiss nicht. Für einen solchen Jungen war es doch aber eine sehr merkwürdige Antwort. Und der Abstand zwischen uns beiden zeigte sich auch darin, dass das eigentlich die erste direkte, lebensumfassende Lehre war, die ich von dir bekam. Ihr eigentlicher Sinn aber, der sich schon damals in mich einsenkte, mir aber erst viel später halb zu Bewusstsein kam, war folgender. Das, wozu du mir rietest, war doch das deiner Meinung nach und gar erst meiner damaligen Meinung nach schmutzigste, was es gab. Dass du dafür sorgen wolltest, dass ich körperlich von dem Schmutz nichts nach Hause bringe, war nebensächlich. Dadurch schützest du ja nur dich, dein Haus. Die Hauptsache war vielmehr, dass du außerhalb deines Rates bliebst, ein Ehemann, ein reiner Mann, erhaben über diese Dinge. Das verschärfte sich damals für mich wahrscheinlich noch dadurch, dass mir auch die Ehe schamlos vorkam und es mir daher unmöglich war, das, was ich Allgemeines über die Ehe gehört hatte, auf meine Eltern anzuwenden. Dadurch wurdest du noch reiner, kamst noch höher. Der Gedanke, dass du etwa vor der Ehe auch dir einen ähnlichen Rat hättest geben können, war mir völlig undenkbar. So war also fast kein Restchen irdischen Schmutzes an dir. Und eben du stießest mich, so als wäre ich dazu bestimmt, mit ein paar offenen Worten in diesen Schmutz hinunter. Bestand die Welt also nur aus mir und dir, eine Vorstellung, die mir sehr nahe lag, dann endete also mit dir diese Reinheit der Welt. Und mit mir begann, Kraft deines Rates, der Schmutz. An sich war es ja unverständlich, dass du mich so verurteiltest, Nur alte Schuld und tiefste Verachtung deinerseits konnten mir das erklären. Und damit war ich also wieder in meinem innersten Wesen angefasst, und zwar sehr hart. Hier wird vielleicht auch unser beider Schuldlosigkeit am deutlichsten. A gibt dem B einen offenen, seiner Lebensauffassung entsprechenden, nicht sehr schönen, aber doch auch heute in der Stadt durchaus üblichen Gesundheitsschädigungen vielleicht verhindernden Rat. Dieser Rat ist für B moralisch nicht sehr stärkend, aber warum sollte er sich aus dem Schaden nicht im Laufe der Jahre herausarbeiten können? Übrigens muss er dem Rat ja gar nicht folgen. Und jedenfalls liegt in dem Rat allein kein Anlass dafür, dass über B etwa seine ganze Zukunftswelt zusammenbricht. Und doch geschieht etwas in der Art. Aber nur deshalb, weil A du bist und B ich bin. Diese beiderseitige Schuldlosigkeit kann ich auch deshalb besonders gut überblicken, weil sich ein ähnlicher Zusammenstoß zwischen uns unter ganz anderen Verhältnissen etwa 20 Jahre später wieder ereignet hat. Als Tatsache grauenhaft, an und für sich allerdings viel unschädlicher, denn wo war da etwas an mir, 36-Jährigem, dem noch geschadet werden konnte? Ich meine damit eine kleine Aussprache an einem der paar aufgeregten Tage nach Mitteilung meiner letzten Heiratsabsicht. Du sagtest zu mir, sie hat wahrscheinlich irgendeine ausgesuchte Bluse angezogen, wie das die Prager Jüdinnen verstehen, und daraufhin hast du dich natürlich entschlossen, sie zu heiraten, zwar möglichst rasch, in einer Woche, morgen, heute. Ich begreife dich nicht, du bist doch ein erwachsener Mensch, bist in der Stadt und weißt dir keinen anderen Rat, als gleich eine Beliebige zu heiraten. Gibt es da keine andere Möglichkeiten? Wenn du dich davor fürchtest, werde ich selbst mit dir hingehen. Du sprachst ausführlicher und deutlicher. Aber ich kann mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern. Vielleicht wurde mir auch ein wenig nebelhaft vor den Augen fast. Interessierte mich mehr die Mutter, wie sie, zwar vollständig mit dir einverstanden, immerhin etwas vom Tisch nahm und damit aus dem Zimmer ging. Tiefer gedemütigt hast du mich mit Worten wohl kaum und deutlicher mir deine Verachtung nie gezeigt. Als du vor 20 Jahren ähnlich zu mir gesprochen hattest, hätte man darin in deinen Augen sogar etwas Respekt für den frühreifen Stadtjungen sehen können, der deiner Meinung nach schon so ohne Umwege ins Leben eingeführt werden konnte. Heute könnte diese Rücksicht die Verachtung nur noch steigern, denn der Junge, der damals einen Anlauf nahm, ist in ihm stecken geblieben und scheint dir heute um keine Erfahrung reicher, sondern nur um 20 Jahre jämmerlicher. Meine Entscheidung für ein Mädchen bedeutete dir gar nichts. Du hattest meine Entscheidungskraft unbewusst immer niedergehalten und glaubtest jetzt unbewusst zu wissen, was sie wert war. Von meinen Rettungsversuchen in anderen Richtungen wusstest du nichts. Daher konntest du auch von den Gedankengängen, die mich zu diesem Heiratsversuch geführt hatten, nichts wissen. Musstest sie zu erraten suchen und rietst entsprechend dem Gesamturteil, das du über mich hattest, auf das Abscheulichste, Plumpste und Lächerlichste. Und zögertest keinen Augenblick, mir das auf ebensolche Weise zu sagen. Die Schande, die du damit mir antatest, war dir nichts im Vergleich zu der Schande, die ich deiner Meinung nach deinem Namen durch die Heirat machen würde.